Ja, Anfang Januar starteten wir mit einer Predigtreihe über den Philipperbrief und heute haben wir genau Halbzeit. Also wir hatten 9 Predigten und 9 Predigten stehen uns noch davor. Und als Gemeindeleitung möchten wir allen ganz, ganz herzlich danken, die mit beigetragen haben zu dieser Predigtreihe. Ich sehe zum Beispiel Sandra gerade für den Flyer, die immer den Flyer zusammenstellt, im Kids-Treff. Gewaltige Arbeit, die Sie leisten. Es gibt so viele, Miriam und Esre, die übersetzen. Reinhard Sessler, der den Philipperbrief in 17 deutschen Übersetzungen zur Verfügung stellte und so weiter. Und ich dachte, es könnten mal alle aufstehen, die irgendwie zu dieser Predigtreihe zum Gelingen beigetragen haben. Das heißt, alle, die zum Beispiel jeweils für den Sonntag beten für den Gottesdienst oder die Spender oder das Deko-Team oder das Reinigungsteam. Gestern waren 30 Leute hier für den Großputz, das Beamer-Team, Technik-Team, von der Homepage, von der Deko, vom Musikteam, Kochteam und so weiter. Das alle, steht mal alle auf, die irgendwie in einer Form dazu beitragen, einfach für das Gelingen des Gottesdienstes. Steht doch mal alle auf. Ich finde das total cool. Herzlichen Dank. Was mich freut ist, ja, das ist gut. Was mich freut ist, dass die selber mitarbeiten, am meisten Gewinn haben. Und dass es also nicht nur ein Geben ist, sondern dass wir auch profitieren. Nicht im Sinne, dass es immer Spaß macht, aber dass wir selber gesegnet sind. Ich mache einen kurzen Rückblick. Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was haben wir bis jetzt betrachtet, dann könnte man es mit 2 Worten tun. Das Kapitel 1 könnte man mit dem Wort Freude zusammenfassen. Und zwar sehen wir Paulus, der eine riesige Freude hat in Bezug auf die Vergangenheit, das ist in den ersten 7 Versen, obwohl er beschimpft wurde, obwohl er misshandelt wurde. Dann sehen wir, als dass er eine unerklärliche Freude hat in Bezug auf die Gegenwart, obwohl er gefangen ist und gemobbt wird. Und dann hat er eine zukunftssichere Freude und das, obwohl er nicht weiß, ob er dieses Gefängnis überleben wird, jemals wieder verlassen wird oder nicht. Das zweite Kapitel könnten wir mit Vorbilder überschreiben oder zusammenfassen. Es wird uns zuerst Jesus Christus vorgestellt als Vorbild und dann Timotheus und Epaphroditus. Georg hat letzten Sonntag eine geniale Predigt, vor allem eben über Timotheus und Epaphroditus gehalten, über Vorbild sein. Und ich freue mich, dass in den letzten Monaten einfach so bei vielen eine Dynamik entstanden ist, auch gerade in Bezug auf diesen Brief, weil sich eben viele mit diesem Brief beschäftigen. Und falls du bis jetzt eher so am Rande dabei warst, so dass ja etwas mitbekommen hast, aber nicht so voll eingestiegen bist, nimm doch die Gelegenheit wahr und steig nochmals voll ein, einfach in diese zweite Hälfte vom Philipperbrief. Auch wenn du mal begeistert warst, aber etwas müde geworden bist, steigen wir nochmals voll ein. Es ist so ein Schatz in diesem Brief. Ich selber bin tief berührt. Also es ist so eine Fülle. Ich denke, wir könnten nochmals 9 Predigten über diese 2 Kapitel machen und müssen uns nirgendwo wiederholen. Es ist so eine Fülle in diesem Brief und ich selber profitiere sehr viel. Vor allem auch durch das Auswendiglernen einfach von einzelnen Abschnitten. Ja, heute beginnen wir mit Kapitel 3 und in diesem Kapitel lässt Paulus in sein Herz blicken. Es gibt nicht so viele Bibelstellen im Neuen Testament, wo Paulus über sich selber spricht. Ein typischer Mann, oder? Und hier haben wir aber eins. Und wir können dieses Kapitel mit Zielen zusammenfassen. Paulus hat 4 Ziele. Er möchte Christus erkennen. Er möchte die Auferstehungskraft Christi erfahren. Er möchte dieselben Leiden, an seinen Leiden teilhaben und ein persönliches Ziel, er möchte selber bei der Auferstehung der Toten dabei sein. Und das sind gewaltige Ziele und sie haben alles gemeinsam. Um sie erreichen zu können, muss man zuerst dazu bereit sein. Wir müssen zuerst gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und darum geht es im heutigen Textabschnitt in den ersten 9 Versen. Beim Studieren des Wortes Gottes geht es immer darum, Gott tiefer kennenzulernen. Es geht nicht darum, einfach um Informationssammlung, sondern um Begegnung mit Jesus. Und es gibt ein ganz großes Hindernis darin, nämlich Hochmut, Stolz. Und wenn du jetzt denkst, ja, das stimmt, das hätte jetzt ein anderer, der auch hier sitzt oder den du kennst, nötiger als ich, dann wirst du dieses Erkennen nicht so erleben, weil dann hinderst du, Jesus an dir wirken zu lassen. Und ich möchte nochmals beten, dass wir da nicht im Wege stehen, sondern dass Jesus jetzt zu uns allen redet und wir dazu auch offen sind und nicht selber eben ein Hindernis. Werden wir nochmals stille. Ja, Jesus Christus, es ist so gewaltig, was du uns da offenbarst in diesem kurzen Brief. Und wie wir jetzt in der zweiten Hälfte sehen werden, wie wir selber zu so einer Freude kommen können, selber zu Vorbilder werden können. Aber schenk, dass wir jetzt auch heute, wenn wir hier sitzen oder auch überhaupt, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir dir nicht im Wege stehen, dieser Begegnung mit dir nicht im Wege stehen durch unsere Selbstgerechtigkeit, durch unseren Stolz oder was auch immer, sondern dass wir einfach jetzt ganz offen sind für dich. Danke dafür. Amen. In welcher Situation fühle ich mich gut und selbstsicher? Also im Normalfall fühle ich mich dann gut und selbstsicher, wenn ich etwas gut kann. Als Pastor fühle ich mich selbstsicher, weil ich gewisse Dinge kann, die ein Pastor können muss. Und im normalen Alltag sind wir fast immer Teil eines Systems, in dem das Recht, sich gut und selbstsicher zu fühlen, definiert ist. An gewisse Normen, an gewisse Erwartungen geknüpft sind. Wenn ich diese Erwartung, diese Marke erfülle, habe ich das Recht, mich gut zu fühlen, mich selbstsicher zu fühlen. Und je nach Kontext, in dem ich mich befinde, sind diese Marker ganz unterschiedlich. In manchen Berufen spielt Bildung eine ganz wichtige Rolle. Und wenn man da einen Doktortitel hat, dann ist es so ein Marker und dann kann man sich gut und sicher fühlen. Ich lernte Mühlenbauer. Am ersten Tag wurde gesagt, also ein Mühlenbauer, der nicht säuft, ist wie eine Mühle, die nicht läuft. Und dann, da spielte der Doktortitel nicht so eine Rolle, aber der Marker war, in jeder Lage musst du schweißen und saufen können. Das heißt, wenn du über Kopf schweißen konntest oder überhängend schweißen konntest, dann konntest du dich gut und sicher fühlen. Das war so der Marker. In der Schule gelten wieder andere Marker. In der einen Klasse ist der Marker, ja, ob jemand weiß, wie er sich kleiden muss. In der anderen vielleicht die Sozialkompetenz. Unter Müttern mit Kleinkindern ist dann etwas anderes gefragt. Ja, ist dein Kind schon trocken? Oder machst du was falsch? Ich meine, das ist ein ganz praktischer Marker. Ich fühlte mich auch sicherer, als dann unsere Kinder trocken waren. Aber ja, ja, okay. Also dieses System ist nicht neu. Das hatten schon die Philipper vor 2000 Jahren. Und die waren sogar noch etwas weiter als wir. Das heißt, sie ließen Ehrentafeln errichten, auf denen sie ihre Verdienste gleich aufschrieben, so dass alle anderen das sehen konnten, warum eben sich jemand sicher und gut fühlen konnte. Zum Beispiel auf einer Tafel, die man bei Ausgrabung gefunden hat in Philippi, steht dann der Name und dann, er hat die Festspiele gesponsert. Ja, das ist doch ein Grund. Also die haben das sichtbar gemacht. Die haben Ehrentafeln gemacht und darauf ihre Verdienste gezeichnet und so hatten sie das Recht, sich gut und sicher zu fühlen. Bei der ersten Predigt, die wir in Bezug auf den Philipperbrief gehabt haben, haben wir gesehen, dass Paulus bei diesem System nicht mitspielte. In 11 Briefen des Neuen Testamentes stellt er sich als Apostel vor. Ja, Apostel, das war etwas. Das war eine Ehre, das war ein riesiger Rang. Das heißt, mit Apostel, wenn du Apostel warst, hast du Grund, dich gut und sicher zu fühlen. Und genau hier bei den Philippern lässt er seinen Apostel weg. Er stellt sich nur als Paulus vor. Und ich ermutigte damals zum Egofasten, ich nannte das Egofasten. Aber er tat noch etwas Gravierenderes. Er nennt sich sogar der Geringe. Und dann stellt er Timotheus in ein noch besseres Licht, als er selber ist, und sagt zu all dem auch noch, dass er ein Sklave ist, ein Sklave Jesu Christi. Das heißt, er ist mitten in Philippi, aber er spielt nicht mit diesen Markern mit. Jetzt in unserem dritten Kapitel öffnet er sein Herz und lässt uns etwas hineinblicken, wieso er darauf kommt. Und ich beginne in Vers 4 von unserem Text, also Kapitel 3, Vers 4. Und er sagt mit anderen Worten, hey, ich muss diese Marker nicht mehr haben, um mich sicher und gut zu fühlen. Und er begründet das. Wenn einer meint, er könnte sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am 8. Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Das heißt, Paulus sagt, solche Medaillen, solche Marker hätte ich genauso. Da hätte ich genügend. Und er zählt 4 Lebensbereiche auf, in denen er sich gut und sicher fühlen könnte. Der Bevölkerung gegenüber, also irgendjemandem gegenüber, konnte er sagen, ich habe die besten Marker, die es in der Bevölkerung gibt. Im übertragenen Sinn würde er vielleicht heute sagen können, ich bin ein Vorarlberger. Meine Vorfahren stammen ebenfalls aus Vorarlberg. Meine Familie gehört seit Generationen zu den alteingesessenen Familien. Kinz, Rümmele, Romberg oder Furtenbach. Den religiösen Leuten gegenüber konnte er sagen, ich gehöre zur strengsten, diszipliniertesten religiösen Vereinigung im ganzen Land. Den Politikern gegenüber konnte er sagen, ich kämpfe so eifrig für die Erhaltung des jüdischen Staates, dass ich sogar vor dem Schwert nicht zurückstrecke und alle Schrecke und alle Feinde des jüdischen Staates, alle Christen verfolge. Und vor Gott konnte er sagen, ich habe alles erfüllt, was das Gesetz fordert. Das heißt, Paulus sagt, solche Medaille, die könnte ich massenhaft aufzählen. Und eben in verschiedenen Systemen. Und dann sagt er in Vers 7 etwas total Krasses. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Noch mehr, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so überbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf etwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Paulus braucht hier zwei Worte aus dem Verkauf, also aus der Kaufmannssprache. Und er sagte, die Eigenschaften, von denen ich dachte, sie vergrößern mein religiöses Konto, sie bringen mich ins Plus, waren in Wirklichkeit Verlust, sie waren schadhaft. Und dann sagt er, seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Müll, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das Wort Müll, das hier verwendet wird, bedeutet Kot, Ausscheidung. Und er sagt, eigentlich mein ganzes Bestreben war nicht mehr wert als das, was als Abfall auf dem Kehrichthaufen landet. Und wenn wir dann sehen, lesen so meine eigene Gerechtigkeit, dann tönt das irgendwie so theologisch. Ja, was heißt das? Das heißt nichts anderes als sich recht zu fühlen, sich selbstsicher zu fühlen, sich gut zu fühlen. Eine Sicherheit über mich selbst zu haben. Und man kann diesen Vers genauso oder die Gerechtigkeit genauso mit Selbstsicherheit übersetzen. Also indem ich nicht meine eigene Selbstsicherheit habe, die aus dem Gesetz kommt, also aus dem Leisten von Dingen, von guten Sachen, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, die Selbstgerechtigkeit aus Gott aufgrund, oder Selbstsicherheit, Entschuldigung, aus Gott aufgrund des Glaubens. Wir können uns fragen, ja, weshalb ist Paulus so radikal? Und die Antwort ist, solange wir mit unseren Medaillen besetzt sind, solange wir eine Selbstgerechtigkeit haben, uns stolz sind auf unsere Leistungen und auf sie verlassen, dann kommen andere nicht an uns heran. Es gibt Leute, an die ich gar nicht rankomme. Was? Ja, du bist nicht mal Österreicher, du bist Schweizer. Ja, dann was, kennst dich eh nicht aus. Ach, du kannst nicht mal richtig Deutsch. Ich habe Probleme, du. Du kannst doch da gar nicht mitreden. Und man kommt gar nicht zusammen. Kennt ihr das auch? Man kommt vor lauter Medaillen, die da hängen, kommt man gar nicht an Leute ran. Es kann gar keine Verbindung passieren. Und von manchen Leuten lässt man sich dann einschüchtern von diesen Medaillen, die da hängen. Und der Bea Bayer zeichnete eine Kleingruppe, aber natürlich nicht eine von der FEG, natürlich nicht von uns. Einfach so mal. Jeder hat so seine Medaille, träumt davon, redet von ihr. Ich schätze, so ehrlich wird der Austausch in dieser Kleingruppe nicht sein. Es wird nicht sehr persönlich. Die Teilnehmer werden es schwer haben, wirklich sich wirklich aufeinander einzulassen. Und auch der Leiter der Gruppe wird es schwer haben. Ich habe das Bild im Predigtmanuskript abgedruckt, ihr könnt es mal nehmen, um über eure Kleingruppe auszutauschen. Aber genauso hat es Jesus schwer, an uns heranzukommen, wenn wir unsere Medaille, unsere Selbstgerechtigkeit haben, auf die wir uns verlassen, auf die wir stolz sind. Er kommt nicht heran. Und diese vier Ziele, Jesus Christus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung erkennen, seine Leiden, die Auferstehung, diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir, ich sage jetzt mal, leer sind. Solange wir selbstgerecht sind, können wir Christus nicht erkennen. Das heißt, er wird immer irgendwie weit weg sein, verschwommen. Ich werde vielleicht gar nicht sicher sein, ob es ihn überhaupt gibt oder nicht. Solange ich denke, ich brauche Gott nicht, ich schaffe es schon alleine, werde ich seine Auferstehungskraft nicht erleben. Und wenn du Jesus Christus nicht erlebst oder nicht erkennst wirklich, dann kann es darin liegen, dass du einfach diese Medaillen hast, diesen Stolz, diese Selbstgerechtigkeit, die dich daran hindert, dass du im Wege steht. An Jesus liegt es nicht. Er möchte Gemeinschaft. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Aber vielleicht kommt er einfach nicht dran. Für Paulus war es nach wie vor wichtig, gut und recht zu sein. Aber er sagt, dieses sich gut und sicher fühlen kann ich nicht auf diese Normen und will ich nicht mehr auf diese Normen, die die Gesellschaft vorgibt, bauen. Das ist eine Katastrophe. Ich will es auf Christus bauen, nämlich darauf, wie er über mich denkt, wie er mich sieht, was er über mich sagt. Kennst du die Redewendung, ich muss mich neu erfinden? Also zum Beispiel eine Frau, die heiratet und dann ihren Namen ändert und plötzlich mit einem anderen Namen unterschreiben muss. Ich stelle mir das nicht so einfach vor und vielleicht gibt es die eine oder andere Frau, die sich da wirklich irgendwie neu erfinden muss. Oder jemand, der plötzlich gesundheitlich total beeinträchtigt wird. Der muss alles neu erfunden oder vieles neu erfunden. Man muss sich wie neu definieren, neu erfinden. Oder jemand, der in einen anderen Kulturkreis übersiedelt. Und das fand ich interessant bei diesem Vers, dass da steht, er hat es für Müll erachtet und achtet es für Müll. Und er findet, hat sich sozusagen wie neu erfunden in Christus. Das fand ich genial. Also ich dachte, ich will mich immer wieder neu erfinden in Christus. Nicht auf die zu erfüllenden Normen mich ausrichten, nicht auf meine Errungenschaften, sondern diese Selbstgerechtigkeit ablegen, mich lehren lassen und immer wieder lehren, um Christus aufzutanken, um mich neu in Christus zu erfinden. Und im Flyer habt ihr so eine Medaille. Und da könnt ihr euch überlegen, welche Vorzüge und Errungenschaften müsste ich ablegen, damit andere und vor allem Christus noch näher an mich herankommen. Und nochmals, Paulus zählt 7 Medaillen auf, die er ablegen musste. Und nicht nur vor seiner Bekehrung. Er sagt, die habe ich abgelegt und die lege ich ab. Das heißt, da können wir uns überlegen, hey, was müsste ich ablegen und wo kann ich mich ganz neu in Christus erfinden? Und da auch ein Wort an Väter und Mütter. Worauf sind wir stolz, wenn wir an unsere Töchter oder Söhne denken? Vermittelst du deinen Kindern, dass sie sich vor allem gut fühlen können, wenn sie sportliche Leistungen erbringen, schulische oder andere Leistungen vollbracht haben? Es sind gute Dinge. Auch Paulus sagt ja nicht, dass es ist schlecht, ein Jude zu sein oder das Gesetz zu erfüllen. Es sind gute Dinge. Aber wie wichtig sind diese Errungenschaften, diese Medaille für dein Kind? Und die Kinder werden spüren, wenn sie für uns Eltern wichtiger sind als dieses Erkennen von Christus. Und wir werden ihnen nichts Gutes tun. Auch wenn wir auf beiden Seiten hinken, sozusagen, ja gut, da sichern wir unsere Kinder mal ab mit diesen und jenen Leistungen und den Glauben. Das ist ein Kompromiss, wo wir den Kindern nichts Gutes mitnehmen. Weil wenn das der Fall ist und die Kinder mal Jesus nachfolgen wollen, müssen sie zuerst diese Prägung ablegen, um Jesus Christus wirklich erkennen zu können. Und jetzt gibt der Text 4 ganz konkrete Hilfen, natürlich jetzt nicht nur für uns Eltern, 4 ganz konkrete Hilfen, wie wir eben diese Medaillen ablegen können, uns neu, immer wieder neu erfinden können in Christus. Und das erste ist im ersten Vers: Freut euch im Herrn. Paulus sagt selber, ich sage das immer wieder, weil es so wichtig ist, weil das so eine Grundlage ist, sich in Gott zu freuen, in Jesus zu freuen. Ich habe mit diesem 1000-Geschenke-Buch begonnen, von welchem auch Jörg Wüttrich in der Predigt gesprochen hat. Die Idee ist, man überlegt sich immer, worüber habe ich mich am Vortag gefreut? Und dann schreibt man es auf und nummeriert es. Und das Ziel ist, bis man mal 1000 Gründe aufgeschrieben hat. Und der Clou ist, man schreibt nicht auf, worüber man sich hätte freuen können oder sollen, sondern worüber habe ich mich gefreut. Und jetzt in der Anregung durch diesen Bibeltext habe ich das etwas verändert. Ich dachte, nein, ich möchte das aufschreiben, worüber ich mich im Herrn gefreut habe. Also nicht nur an einer Medaille, sondern wo habe ich mich wirklich in Gott gefreut. Und das ist ziemlich herausfordernd, aber es macht etwas mit uns. Am Freitag konnte ich dann vom Donnerstag aufschreiben, da ich habe mich so richtig gefreut, als ich auf dem Fender gejoggt bin. Das war so ein mit Jesus, seine Verbundenheit. Und danach habe ich das Rennrad genommen, das erste Mal ausgegraben, um hierher zu fahren. Und es war so ein sich freuen in Gott, so eine tiefe Gemeinschaft. Und am Samstag merkte ich, ja, vom Freitag kann ich fast nichts aufschreiben, wo ich jetzt mich so in Gott gefreut habe. Es war ein Gespräch, war da mit dir, Georg, ein kleines Gespräch, wo ich dachte, ja, das war da. Von gestern, das war die stille Zeit, konnte ich da aufschreiben. Ich fühlte mich nicht gut. Ich war enttäuscht von mir und auch enttäuscht von anderen. Das ist immer schön, wenn man da nicht nur von sich enttäuscht ist, sondern auch andere hat. Naja. Und dann war ich so in der stillen Zeit, ich will mir wirklich Zeit nehmen und war in der stillen Zeit und dachte, na, Freude ist hier ein Befehl. Ich will mich jetzt freuen. Und da hatte ich so eine innige Zeit mit Gott, wo ich sage, boah, das war genau dieses Freuen in Gott. Also bis 1000 wird es noch lange gehen, aber es hilft mich zu trainieren, also in diesem sich an Gott zu freuen. Im nächsten Vers werden gleich 3 Hilfen genannt oder sind eigentlich Warnungen. Die erste Warnung: Habt Acht auf die Hunde. Was ist jetzt da wieder gemeint? Wenn ich an Hunde denke, kommt mir am ersten Schielein Sinn. Das lebt zwar nicht mehr, aber von Rindras, dieser kleine Hund. Das waren sicher nicht Schoßhunde, das waren Streuhunde, wahrscheinlich wirklich mit Gefahr von Ansteckung und so weiter. Aber was ist da gemeint? Und wenn man so Kommentare liest, dann kommt da alles Mögliche raus, was da gedeutet wird auf diese Hunde. Und ein Prinzip ist immer, die Bibel erklärt sich durch die Bibel. Und da gibt es einen Vers, in dem ebenso Paulus über die Hunde spricht, in 2. Petrus 2, 22. Da heißt, der Hund kehrt wieder zu seinem Gespeit zurück. Das heißt, hier sind Leute gemeint, die zwar sich bekehrt haben, aber die dann sagen, ja, aber das mit der Sünde ist schon nicht so schlimm. Gott ist ja gnädig, du kannst schon Sünde dulden. Und das sehe ich heute auch im Trend. Also, ja, Gott ist ja nicht so kleinlich. Er vergibt schon, er ist einfach gnädig und so weiter. Gott und ich sind ein gutes Team, ich sündige, er vergibt. Leute, die dieses Lehren nennt Paulus Hunde. Und wir sollen uns in Acht nehmen, dass wir einfach da nicht in diese Lehre hineinfallen, ja, das macht eh alles nichts, sondern wenn wir sündigen, kommen wir vor Gott, geben es ab und freuen uns über die Vergebung, aber wir nennen die Sünde beim Namen. Dann das Zweite, die bösen Arbeiter, damit sind Gläubige gemeint, die sagen, ja, wir sind gerettet, aber es braucht noch zur Ergänzung unsere Werke. Also das ist Jesus klar, aber du musst etwas dazu tun, um wirklich bei Gott zu sein. Und die Zerschneidung, das waren Leute, die lehrten, dass man sich beschneiden lassen muss, also die männlichen Leute, die Vorhaut beschneiden müssen. Das kam aus dem Alten Testament, da war es Vorschrift für die Juden und die leiteten das ab und sagen, das ist auch heute noch der Fall. Man muss zurück ins jüdische System. Und heute könnten wir es mit den Leuten vergleichen, die sagen, du musst dich taufen lassen oder du musst Mitglied einer Freikirche oder Kirche sein, um zum Gottesvolk zu gehören. Und da sagt Paulus, hey, habt Acht vor diesen drei Dingen, weil sie bringen uns wieder weg. Sie bringen uns wieder zu einer Selbstgerechtigkeit. Wenn wir das und das tun, dann können wir mit uns zufrieden sein. Und schlussendlich schließt er es ab mit drei Gedanken. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Und jetzt drei Begründungen. Denn wir dienen Gott unter der Leitung des Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern das Dritte, auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Und ich möchte jetzt einfach für uns beten zum Abschluss, dass wir genau in diesen drei Dingen einfach stark sind und immer stärker werden. Dem uns leiten lassen vom Heiligen Geist, in dem nicht auf unsere eigenen Leistungen zu bauen und Vorrechte und dass wir stolz sind auf Jesus Christus, dass unsere Freude ist, nicht schon die Medaillen, aber wirklich kein Vergleich zu dem, was Christus für eine Freude ist. Ich werde stille und ich bete. Ja, danke Jesus Christus für dieses schlussendlich befreiende Evangelium und für das Vorrecht, dass wir es kennen dürfen, dass wir lesen dürfen darin. Und wir bitten, dass du uns einfach hilfst, uns wirklich leiten zu lassen durch deinen Heiligen Geist. Und auch das kommt nicht aus uns heraus. Du kannst uns helfen, dass wir einfach nicht im Wege stehen und auf dich hören und uns leiten lassen. Und dann schenkt, dass wir alle Selbstgerechtigkeit, Stolz, eigene Leistungen und das Vertrauen auf diese Dinge ablegen und nicht darauf bauen, sondern auf das, was du getan hast. Und dann schenkt doch uns, dass du unser richtig die Freude bist, unser Stolz, unsere Erfüllung, wo wir einfach begeistert sind und wo wir es nicht sind, wo wir irgendwie lahm geworden sind, dann entfach das wieder neu. Schenk das Wollen und Vollbringen, dass wir so einfach leuchten für dich, strahlen und so stolz sind auf dich, was du für uns und mit uns getan hast. Danke dafür. Amen. Amen.